Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Andrea, lieber Michael, lieber Gottfried, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin gebeten worden, über Asynchronie bei nicht-invasiver Beatmung zu sprechen. Ich arbeite seit 5 Jahren in diesem Krankenhaus Horeg bei Grimmenstein, wo wir auch seit 2 Jahren eine neue IMCU haben mit insgesamt 12 Betten, 6 Betten für die Pulmologie und 6 Betten für die Neurologie. Ich war ziemlich genau bis vor 5 Jahren im AKH tätig, dort viele Jahre auf einer Intensivstation. Bei der nicht-invasiven Beatmung, und das möchte ich bewusst als erstes dir hinstellen, ist die für den Erfolg der Therapie ganz, ganz wesentlich, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt in einem erfolgreichen, in einem erfahrenen Team mit Ärzten, Pflege- und Physiotherapeuten. Ich würde sogar meinen, dass die überwiegende Rolle eigentlich bei der Pflege liegt, bei der erfolgreichen Anwendung. Wenn man sich hier nun schon ältere Meta-Analysen anschauen, die aber immer noch gelten bei der COPD-Exazerbation, nicht-invasive Beatmung, beim hyperkapnischen Lungenversagen, so haben wir in den Meta-Analysen eine unglaubliche Effektivität, eine Reduktion der Mortalität um 59% versus Standardtherapie. Das war eben Sauerstoff- und Venenversagen, Intubation. Die Intubationsnotwendigkeit konnte um 58% reduziert werden und die Komplikationsrate um 68%. Was waren das oder was sind das für Komplikationen? Das ist Ihnen bekannt, vor allem die Pneumonie und die Sepsis. Und die Number needed to treat ist sehr niedrig. 5 Patienten zur Vermeidung einer Intubation, 8 Patienten zur Vermeidung eines Todesfalles. Und ich möchte hier auch Vergleiche mit anderen Therapien, kardiologische Therapien zum Beispiel, auch darstellen. Therapie der Hypertonie zur Vermeidung eines Insults, hier brauchen Sie 118 Patienten. Prävention eines Myokardinfarktes durch Statine, 28. Prävention eines infarktassoziierten Todes durch Statine, hier brauchen Sie 75 Patienten. Und Clopidogrel vor der PTCA bei akutem Coronarsyndrom 23. Also wir haben mit der NIF wirklich eine sehr effektive Therapieform. Allerdings besteht eine Versagensrate. Eine Versagensrate mit notwendiger sekundärer Intubation bei ungefähr 20 bis 30%. Mit der Erfahrung, mit dem besseren Equipment wird das immer weniger natürlich über die Jahre. Und welche Patienten müssen intubiert werden? Letztlich, das kann man relativ rasch erkennen, ob jemand Responder ist oder Non-Responder ist, indem man sich vor allem die Blutgase innerhalb kurzer Zeit, 1 bis 2 Stunden nach Beginn der nicht-invasiven Beatmung anschaut. Also bei den Respondern verringert sich das hohe CO2 und steigt der pH natürlich parallel dazu an. Und bei den Non-Respondern verschlechtert sich das oder bleibt gleich. Es gibt natürlich auch viele andere Abbruchkriterien wie zunehmende Einschränkung der Bewusstseinslage und hämodynamische Instabilität. Dieses Tier möchte ich zeigen. Bitte kleben Sie jetzt nicht an den Zahlen. Ja. Aus Italien, Antonelli ist einer, der sehr viel über diese nicht-invasive Beatmung auch publiziert hat. Aber es zeigt beim hypoxischen Lungenversagen sehr schön, welche Indikationen gut funktionieren bei der nicht-invasiven Beatmung. Und das ist vor allem das kardiogene Lungenödem. Hier haben wir eine extrem niedrige Versagensrate. Wir wissen, das funktioniert sehr gut. Es gibt klare Evidenz dafür, dass damit auch das Survival verbessert wird, wobei hier auch CPAP, reiner CPAP, sehr gut wirkt im Vergleich zu Pressure Support. Gibt es hier keine Unterschiede in den Meta-Analysen? Lungenkontusion, Sie sehen hier Aspirationspneumonie und dann wird es schon deutlich schlechter: Pneumonie, ARDS etc. Lungenfibrose, natürlich wissen wir, hat ganz schlechte Erfolgsrate und ist letztendlich bei der Lungenfibrose natürlich nur als Bridging zu verstehen oder auch wenn der Patient eine Intubation ablehnt oder wenn auch eine Intubation sinnlos erscheint. Auch als Palliation kann man es auch sehen. Nun, Wie ist die Patientenventilator-Asynchronität definiert? Als phasenversetztes, mit dem Atemzyklus des Patienten nicht zeitlich synchronisiertes Arbeiten des Respirators. Und die Folgen für den Patienten können sein: Zunahme der Atemnot, Agitation, Unruhe, Schwitzen, die sinkende Compliance, Patienten lehnen das ab, wollen das nicht mehr, verweigern die Therapie, Auswirkungen auf die Blutgase, erhöhte Atemarbeit, die natürlich auch entsprechend einen Betrag der gesamten Atemarbeit beinhalten kann, und es droht ein Versagen der nicht-invasiven Beatmung. Die Formen der Asynchronität kann man jetzt unterscheiden in Probleme beim Triggern, also Triggerversagen, ineffektive Atemzüge, die nicht getriggert werden, Doppeltriggern, da zeige ich noch Beispiele, und Autotriggern, und beim Cycling, also beim Beenden der Atemunterstützung, eine verzögerte Inspirationsbeendigung, also ein Late Cycling, oder eine zu frühe Inspirationsbeendigung, ein Premature Cycling. Sehr einfach ist es natürlich, eine einfache Methode ist, den Patienten selbst genau zu untersuchen, während er beatmet wird, und zu schauen, ob die Atembewegungen des Patienten synchron gehen mit den Atemzügen des Ventilators. Unsere Pfleger auf der IMCU, unser Stationspfleger, hat auch dieses Verfahren eigentlich sozusagen angewandt oder auch seinem Team gezeigt, indem einfach der Kaffdruckmesser an einem T-Stück hier angesetzt wird, knapp am Interface sozusagen, wenn der Patient Atembewegungen macht, da sieht man das hier auch am Kaffdruckmesser. Also sehr einfache Form, um auch Asynchronien zu zeigen. Man kann natürlich auch einfach die Atemfrequenz am Respirator sich anschauen und dann die Atemfrequenz am Monitor, wenn die deutlich unterschiedlich ist, also dann passt irgendwas nicht. Wir machen auch ein Langzeitmonitoring mit Aufzeichnung, zum Beispiel über die Nacht. Hier wird die Atembewegung des Thorax hier dargestellt, die Atembewegung des Abdomens hier aufgezeichnet, dann die Druckspitzen, also die Druckveränderungen unmittelbar vor dem Interface, also vor der Maske, wird hier dargestellt. Dann haben wir noch eine Sauerstoffsättigung und einen Flow. Also hier natürlich ein Beispiel einer Respirator-Synchronität und hier ein Beispiel einer Respirator-Asynchronität. Also hier werden einige Atemzüge nicht unterstützt. Hier kein Druckanstieg unmittelbar vor dem Interface. Nun, wie Sie wissen, ist es genauso natürlich bei der invasiven Beatmung. Ein Triggerversagen kann auftreten mit ineffektiven Atemzügen bei Vorhandensein eines Intrinsic PEEP, wie das eben vorkommt bei Atemflussobstruktion, also COPD- und Asthma-Patienten mit Air-Trapping, bei inadäquater Expirationszeit bezogen auf das Distalvolumen, das heißt kurze Expirationszeit, der Patient hat nicht genügend Zeit für die Expiration, und wenn die expiratorische Muskelaktivität da ist bis zum Beginn der nächsten Inspiration. Intrinsic PEEP, Sie kennen das, wenn eben der Atemfluss expiratorisch nicht bis auf Null zurückgeht und der Patient schon wieder einatmet oder einatmen muss. Hier kommt es dann zu einem Triggerversagen, weil der Patient, wenn man hier den Esophagusdruck misst, hier wäre 0, der Patient muss den Intrinsic PEEP beim Auslösen der Atemzüge einmal überwinden, um überhaupt Atemzüge zu erhalten. Das heißt, er hat eine zusätzliche Atemarbeit zu verrichten, um Atemunterstützung, Pressure Support zu bekommen. Mit Anwendung des externen PEEP lässt sich diese Atemarbeit dann reduzieren und das Triggerversagen auf diese Weise beheben. Autotriggern kommt natürlich vor, insbesondere wenn dann Leaks geringe oder große Leaks vorhanden sind und dann der Respirator von selbst Atemzüge auslöst, ohne dass der Patient diese initiiert. Dann haben wir das Double Triggering, wenn der Patient in der Inspiration noch einmal einen Atemzug macht. Das kommt vor allem vor oder ist oft assoziiert mit einem insuffizienten Druckniveau. Und hier ist es auch möglich, das zu beheben, indem man das Niveau des Pressure Support erhöht. Eine vorzeitige Inspirationsbeendigung, ein Pre-Major Cycling, ist hier zu sehen. Die Ursache sind ebenfalls Leaks bzw. zu hoher Inspirationsfluss. Eine Maßnahme dafür ist, den Inspirationsfluss zu reduzieren bzw. die Rampe auch zu reduzieren. Das Late Cycling, das, die verzögerte Inspirationsbeendigung, wie hier zu sehen, kommt nicht selten bei vor allem obstruktiver Ventilationsstörung vor. Hier sehen wir auch ein ineffektives Triggern zusätzlich. Diese verzögerte Inspirationsbeendigung kommt weniger häufig vor beim Time Cycling als beim Flow Cycling. Wenn Leaks vorhanden sind, also wenn ausgeprägte Leaks da sind, dann ist eben das Flow Cycling, das ist Beendigung aufgrund des Flows, natürlich limitiert und ein Time Cycling besser geeignet, wie das auch bei vielen Respiratoren der Fall ist. Eine weitere Maßnahme ist natürlich, dass man versucht, die Leaks zu reduzieren, indem man das Interface, die Maske besser abdichtet. In dieser prospektiven Beobachtungsstudie aus Frankreich von der Gruppe von Laurent Brochard, von dem wir schon einiges gehört haben, die haben hier auf diesem Gebiet auch sehr viel geforscht, in drei verschiedenen Spitälern, drei verschiedenen Intensivstationen wurde sozusagen real life prospektiv wurden hier 60 Patienten untersucht. Das war in Frankreich, in Brüssel und in Genf. 40% dieser Patienten hatten eine COPD-Vorerkrankung, 55% waren hyperkapnisch und es wurden Intensivrespiratoren untersucht. Und man hat bei 13% der Patienten ineffektive Atemzüge, also ein Triggerversagen, gefunden. Ein Double Triggering bei 15%, ein Auto Triggering bei 13% der Patienten, Late Cycling bei 23% und Pre-Major Cycling bei 12%. Und man hat dann auch so einen Asynchronie-Index berechnet, der setzt sich zusammen aus Gesamtanzahl an Asynchronien gebrochen durch getriggerte und nicht getriggerte Zyklen. Und in verschiedenen Arbeiten, die zu diesem Thema schon publiziert wurden, hat man diesen Cut-off bei 10% angenommen. Das ist aber willkürlich. Also ich habe da nicht gesehen, dass da sonst irgendetwas dahinter steht. Also wie gesagt, 10% wird hier angenommen als ein wesentlicher Cut-off. Also und das war bei 43% der Patienten vorhanden. 6 Patienten wurden mit einem NIF-Modus am Intensivrespirator beatmet und die hatten keine Asynchronien. Und von der gleichen Arbeitsgruppe wurde ein Jahr später eine weitere Untersuchung gemacht, und zwar indem mehrere verschiedene Intensivrespiratoren verwendet wurden. Das war die Evita 4, die Evita XL und das Servo I. Und die Patienten wurden zunächst nicht invasiv beatmet am konventionellen Pressure Support Modus und dann wurde gewechselt auf den NIF Modus für eine begrenzte Zeit. Wurde auch Crossover gemacht und man hat gesehen, dass durch den NIF Modus die ineffektiven Atemzüge, das Triggerversagen, hier um 64% reduziert wurde, also absolut von 23% auf 8%. das Auto-Triggering von 22% auf 15%. Das Double-Triggering, das hat sich also nicht verändert. Late-Cycling wurde deutlich auch reduziert von 17% auf 8%. Und das Premature-Cycling, das war unverändert. Eine wichtige Untersuchung, denke ich, wurde von dieser Arbeitsgruppe durchgeführt. Und zwar wurde hier an einem Lungensimulationsmodell wurden verschiedenste Intensivrespiratoren verglichen oder untersucht und ein B-Level-Respirator, der also speziell für die nicht-invasive Beatmung konstruiert wurde. Also 9 Intensivrespiratoren und ein NIF-Respirator wurden bei verschiedenen COPD-Bedingungen untersucht mit progredienten Leaks. Baseline 3-4 Liter pro Minute, dann 9-10 Liter pro Minute, 26-27 Liter pro Minute und 37 Liter pro Minute. Respirator wurde eingestellt mit 12 Millibar Pressure Support, 5 PEEP mit Leak-Kompensation und der inspiratorische Trigger so sensitiv wie möglich bei Vermeidung von Autotriggering. Und was man gesehen hat, ist, dass viele der Respiratoren eine manuelle Adaptierung gebraucht haben. Einige der Respiratoren sind überhaupt in den Backup-Modus übergegangen. Und eigentlich nur das Servo-I hat keine Adaptierung gebraucht und dieser B-Level-Respirator, der Vision, der hat auch keine Adaptierung gebraucht bei den progredienten Leaks. Es zeigt sich also, dass für die Asynchronien offensichtlich diese speziellen NIF-Respiratoren sehr gut geeignet sind, beziehungsweise auch die Intensivrespiratoren mit den NIF-Programmen. Das Hauptthema dabei ist eigentlich die Leak-Kompensation, das muss man klar sagen. Das Servo-I mit dem NIF-Programm kann bis zu 65 Liter Leaks pro Minute kompensieren. Das ist eigentlich eine sehr hohe Zahl. Natürlich ist es wichtig, dass die Masken möglichst gut ausgewählt werden für den Patienten. Hier tut sich auch von Jahr zu Jahr sehr viel. Es gibt immer bessere Materialien, immer angenehmere Materialien für die Haut. Wir haben kaum mehr das Problem wie am Anfang der NIF-Beatmung, dass es zu Nekrosen kommt am Nasenrücken oder hier an den Wangen. Diese Probleme sehen wir praktisch jetzt fast nicht mehr. Und wir verwenden sehr gerne auch diese Gesichtsmaske Performax, die von den Patienten eigentlich sehr gut toleriert wird, wo man dann überhaupt keine Probleme hat am Nasenrücken. Und unser Stationsleiter hat auch so eine eigene Kinn-Unterstützung dazu gebastelt, die dazu dient, dass diese Maske nicht so abrutscht im Kinn, was man sonst immer hat, und dass der Druck am Unterkiefer nicht so hoch wird, weil sonst wird der Unterkiefer nach hinten gedrückt und dann haben wir wieder Probleme mit den oberen Atemwegen. Man kann natürlich auch eine Maske individuell anfertigen lassen, was man im akuten Setting natürlich nicht machen wird, aber im chronischen Setting mitunter. Das macht für uns ein Zahntechniker. Es kostet natürlich auch etwas, das ist klar. Von Brochard und seinem Team wurden verschiedene Interfaces untersucht auf physiologische Parameter. Und zwar bei 14 Patienten, 7 davon mit hyperkapnischen und 7 mit hypoxischen Lungenversagen. Randomisiert, kontrolliert wurde hier über einen kurzen Zeitraum, ja, 20 bis 30 Minuten mit einer sozusagen Zwischenpause, wurden verschiedene Masken untersucht. Hier eine große Maske mit fast einem Liter Volumen, Gasvolumen, hier eine größere Nasenmundmaske mit 163 ml, eine kleine Nasenmundmaske mit 84 ml und ein Mundstück, das man so direkt in den Mund nimmt, wo man dann auch drauf beißen muss, damit das dicht bleibt. Und man sieht, dass eigentlich die größte Maske die geringsten Leaks produziert hat und parallel dazu auch die geringsten Asynchronien, während die große und die kleine Nasen-Mund-Maske mehr Leaks, oder die waren ungefähr gleich von den Leaks her, aber die hatten mehr Asynchronien. Ganz schlecht war dieses Mundstück. Das ist auch auf Dauer nicht an oder schlecht anwendbar, weil da muss sich der Patient die ganze Zeit darauf konzentrieren, dass er den Mund schließt, aktiv schließt, damit das dicht bleibt. Die Auswirkungen auf die Entlastung der Atemmuskulatur, die waren bei allen ungefähr gleich. Hier hat es keine Unterschiede gegeben. Und die gleiche Arbeitsgruppe, auch von Brochard, hat eine sehr wichtige Untersuchung auch gemacht, finde ich. Die haben ein Computermodell entwickelt für die nicht-invasive Beatmung und haben an einem Phantom verschiedene Interfaces untersucht. Diese kleine Nasenmundmaske 111 ml, die größere Nasenmundmaske mit 200 ml, die große Gesichtsmaske mit fast einem Liter und den Helm mit über 10 Liter Innenvolumen. Und es wurde der Gasstrom, das geht jetzt leider nicht, das Movie, dabei untersucht in diesem Computermodell. Und man hat dann gefunden, dass das effektive Totraumvolumen deutlich unterschiedlich ist von dem anatomischen sozusagen Totraumvolumen der Maske, von dem Gasvolumen der Maske. Während das bei der kleinsten Maske noch ziemlich ident war, wenn man sich hier das anschaut, schwarz ist das effektive Totraumvolumen, grau ist das Gasvolumen, das also sozusagen die Maske anatomisch hat. Hier bei der nächstgrößeren Maske war das effektive Totraumvolumen ziemlich ähnlich dem tatsächlichen Gasvolumen. Bei der großen Gesichtsmaske war das 320 ml. Wir haben gehört, 1000 ml fast hat diese Maske als Volumen. Und beim Helm haben wir 370 ml versus 10 Liter. Also das effektive Totraumvolumen dieser Masken ist einfach viel, viel kleiner als das anatomische Volumen. Das verhält sich auch ziemlich unterschiedlich, je nachdem, welches Titalvolumen verwendet wird. Hier 750 ml, da war das Verhältnis von der kleinsten Maske, vom kleinsten Interface zum größten Interface 1 zu 3,4 und bei 400 ml war das nochmal 1 zu 1,8. Das heißt, das effektive Totraumvolumen ist nicht unbedingt bezogen auf das interne Gasvolumen. Das interne Gasvolumen sollte nicht als limitierender Faktor herangezogen werden bei der Auswahl des Interfaces. Der Patientenkomfort und die Synchronität sollten vor allem berücksichtigt werden. Zum Helm. Der ist natürlich sehr komfortabel. Hat seinen Platz natürlich beim hypoxischen Lungenversagen. Wenig Platz, muss man sagen, hat der Helm beim hyperkaptischen Lungenversagen, weil die CO2-Clearance einfach nicht so effektiv ist wie mit den Masken. Hier habe ich das selbst einmal ausprobiert mit einem neuen Helm, den es jetzt seit 2 Jahren glaube ich, gibt, wo man einen Zipferschluss auch hat, wo man rasch aufmachen kann. Was man wissen muss, ist, wenn man wechselt von Maske auf Helm, was manche Patienten auch brauchen, sie sagen, okay, sie wollen jetzt die Maske nicht mehr, sie wollen den Helm, dass man mehr Druckunterstützung braucht, um die gleiche Entlastung der Atemmuskulatur zu erreichen wie bei der Maske. Also man muss ungefähr den Pressure Support um 50% erhöhen und ebenfalls den Piep, um die gleiche Entlastung zu erreichen. Das hat einfach mit der Compliance dieses großen Helms zu tun. Pressure, Proportional Assist Ventilation haben wir schon gehört vorhin. Spielt auch eine Rolle bei der nicht-invasiven Beatmung. Sie haben schon gehört, die Atemzüge werden in Relation zu der Atemanstrengung des Patienten verabreicht, also relativ physiologisch. Und hier gibt es auch ältere Untersuchungen, 10 Jahre, dass damit, wie wir auch schon gehört haben, der Komfort des Patienten besser ist als bei Pressure Support Ventilation und auch die Dyspnoe sich rascher reduziert, signifikant rascher reduziert als bei Pressure Support Ventilation. Allerdings die harten Outcome-Daten, Vermeidung der Intubation und Überleben waren überhaupt nicht unterschiedlich. Und aus dem heraus, denke ich, möglicherweise hat sich NAVA entwickelt, von dem wir auch schon einiges gehört haben. Sie wissen, hier muss eine Magensonde verabreicht werden, über die die elektrische Aktivität des Zwerchfells registriert wird. Und hier gibt es auch erste Studien zum Thema nicht-invasive Beatmung. Hier eine Crossover-Studie, 30 Minuten Postextubation bei Pneumonie- und Traumapatienten mit einem niedrigeren Asynchronie-Index, von dem haben wir ja schon gehört, im Vergleich zu Pressure Support Ventilation. Und auch die Gesamtasynchronien, die Anzahl der Asynchronien war signifikant niedriger unter NAVA als unter Pressure Support Ventilation. Auswirkungen auf die Blutgase hat es hier nicht, also keine signifikanten Auswirkungen gegeben. pH war gleich, die Oxygenierung war vielleicht trendmäßig etwas besser, das pH-CO2. Also hier keine signifikanten Auswirkungen. Man muss sagen, dass die Asynchronien, also ähnlich wie dem, was wir schon vorher gehört haben von Professor Buttensen, es gibt keine prospektiven Studien, die wirklich zeigen, dass Asynchronien bei nicht-invasiver Beatmung einen schlechteren Outcome haben oder nicht. Also diese Studien gibt es nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht sind sie unterwegs, werden sie gemacht, es wird sehr viel geforscht, aber diese fehlen einfach. Es fehlt einfach der Nachweis, dass die Reduktion der Asynchronien durch diese verschiedenen Maßnahmen wirklich einen Effekt hat auf das Sekundärversagen der nicht-invasiven Beatmung, auf den Outcome etc. Also insgesamt kann man sagen, Asynchronien kommen relativ häufig vor bei der nicht-invasiven Beatmung, sind wesentlich assoziiert mit Leckagen, klarerweise. ICU-Respiratoren mit NIF-Programm können Asynchronien reduzieren, sehr effektiv. Spezielle NIF-Respiratoren, B-Level-Respiratoren haben wenig Asynchronien. Triggerversagen bei COPD haben wir gehört. Hier sollte externer PEEP angewendet werden. Bei der Auswahl des Interface ist das interne Gasvolumen weniger wichtig als der Komfort und die Compliance des Patienten. Und NAVA bei NIF, hier gibt es erste Studien, die eine hohe Synchronität zeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.